Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 89. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Dame mit dem Plus, die Moin Alex, der Jesus.
Hallo.
Und der Meister der Aufkleber, Marvin.
Guten Abend.
Ach, was war das ein schönes Spiel am Samstag. Ich habe es leider nur in Auszügen gesehen und habe leider auch diese Choreo am Anfang verpasst, habe mir aber danach die Bilder angeguckt und ich fand sie gar nicht so schlecht.
An der Stelle möchte ich ja mal wild kursierenden Gerüchten widersprechen, dass ich derjenige war, der zu früh gezündet hat.
Warst du nicht?
War ich nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Deppen schon gezündet haben, saß ich noch nicht mal auf meinem Platz.
Ah. Okay, was war denn das mit
diesem? Also du hast auch keine aufs Maul gekriegt, wie es irgendwie hieß.
Wer hat denn aufs Maul gekriegt?
Nee, es war doch irgendwie, nachdem auch irgend so ein Vogel, während der Martin Stein gerade irgendwie durchgesagt hat, nicht nach links drehen, hat in dem Moment irgendein Typ so, was ist denn das, nach links gedreht und dann ist direkt so ein Teil losgegangen und dann gab es wohl die Ansage, haut ihm aufs Maul!
Ja, der Martin hat sich sowieso köstlich aufgeregt, aber vielleicht erstmal für die, die es nicht gesehen haben, zur Erklärung. Ja, die Choreo wäre der Plan gewesen, dass sie stattfindet, wenn die Mannschaften einlaufen. Mhm. Auf jedem Platz war eine Beschreibung, was zu tun ist.
Wie jedes Mal.
Und großes, wie heißt es denn? Großes, rundes Ding aus dem Papier vorne rausschießt, wenn man hinten dran zieht.
Ja, eine Papierkanone oder sowas.
Ne? Das ist wahrscheinlich der Fachausdruck dafür, ja?
Ja. Da das aber den meisten Fans zu lange gedauert hat, bis die Mannschaften eingelaufen sind, fingen die ersten Deppen im Oberrang an, mit den Dingern rumzuspielen und sie zu zünden. Und dann gingen natürlich die ganzen Blicke nach oben so, hä, geht's schon los? Und nachdem der eine Idiot gezündet hatte und der zweite dann mitgemacht hat, haben auf einmal alle mitgemacht. Und der Martin steht unten mit dem Mikrofon, schreit sich die Kehle aus dem Leib, was du oben kaum noch gehört hast, weil Im Herzen von Europa schon lief.
Genau.
Dann kamen natürlich seine Aufhören, Aufhören Rufe nicht an und das ganze Pulver war verschossen, bevor die Mannschaft eingelaufen ist.
Hervorragend.
Und als dann die Musik endlich mal zu Ende war, ist der Martin halt komplett ausgerastet. Er hat erstmal die ganzen Leute im Oberrang angepöbelt und halt gefragt, wie schwer das sein kann, zu warten, bis er sagt, es geht los und dann erst losgehen zu lassen.
Okay. Aber wie sollte es denn im Idealfall ablaufen? Es gab ja den Adler, den sie dann da noch ausgerollt haben. Und wann sollte das dann sein, wenn die Mannschaften draußen sind?
Nee, während die Mannschaften einlaufen, sollte auf dem Martin Stein sein Kommando gewartet werden, dass während die Spieler quasi auf dem Platz laufen, rote, weiße und schwarze Papierkanonen in die Luft kommen. Und es halt mächtig knallt dabei und das Papier dann von oben runter regnet.
Aha.
Und es kommt natürlich richtig gut, wenn möglichst viele mitmachen. Aber macht da, wie Sinn, gesagt, ja, drei Viertel der Leute ihr Pulver schon verschossen hatten, war das bisschen, was noch gezündet wurde, als die Leute dann eingelaufen sind, tatsächlich nur noch so ein bisschen Makulatur. Also das hat halt den ganzen Effekt weggenommen. Und zumal, wenn man sich mal überlegt, es waren Leute vom DFB im gesamten Block verteilt, also es waren bestimmt 40 DFB-Mitarbeiter da.
Echt? Ja, okay.
Weil in jedem Abschnitt DFB-Mitarbeiter waren, die halt zusätzlich für die Sicherheit garantieren sollten.
Ach so.
Die Dinger können als Wurfgeschosse genutzt werden, die können als, also es ist richtig harte Pappe außenrum, wo das Zeug drin ist.
Man kann sich selbst verletzen, wahrscheinlich, wenn man sich's vor die Nase hält, wenn man hinten dran zieht.
Genau, du kannst das Zeug irgendwem in den Nacken schießen, du kannst damit irgendwem auf die Fresse hauen. Also
ja,
das ist halt schon.
Die sind dann runtergekommen, ne? Die sind dann runtergekommen, ja, das habe ich gesehen. Okay, krass, ja.
Also das Gefahrenpotenzial mit den Dingern ist halt schon groß. Hinten ist halt auch so ein bisschen, irgendein Pulver drin, dass es halt gezündet werden kann. Also da wird ja eine richtig kleine Explosion drin gemacht, damit das Papier vorne rausgeschossen wird. Also das muss ewig an Genehmigungszeit gedauert haben, bis sie das durchbekommen haben. Das kostet garantiert ein Heidengeld, das im kompletten Oberrang zu verteilen. Und dann gibt's halt so ein paar Penner, die ganze Aktion kaputt machen.
Ja.
Also da hätte ich mich auch aufgeregt bis zum geht nicht mehr.
Das glaube ich. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ist das ja auch schon irgendwie ein großes ein großer Vertrauenszuschuss, den du dann da als Fans dann wiederum bekommst bei den ganzen Diskussionen, die immer stattfinden, dass man da sagt von wegen, okay, komm, wir lassen sowas dann auch zu. Wir stellen zwar noch 2-3 Leute mehr in den Block, aber wir lassen es zu, weil wir dran glauben, dass das was Tolles wird. Mhm. Finde ich ja dann auch nicht verkehrt.
Ich meine, ich fand es ja auch so jetzt nicht schlecht, aber es war halt im Endeffekt ein bisschen abgefuckt, weil im Endeffekt kamen zweimal diese Papierdinger runter, ne? War dann halt im Endeffekt ein bisschen ärgerlich.
Ja, der Rieseneffekt ist halt verloren gegangen. Das hätte halt richtig geil ausgesehen, wenn alles zur gleichen Zeit passiert wäre.
Also ich war ja unten und hab dann, also beim ersten Mal war es geil, aber ich wusste nicht, dass es halt falsch terminiert war. Ne? Das hast du dann erst gemerkt, als halt dann die große Diskussion losging. Und beim ersten Mal fand ich es gut. Aber dann siehst du, okay, jetzt machen sie das nochmal und dann denkst du, Alter, was ist das für eine Scheiße? Ja, das war halt ärgerlich, aber die Idee war gut und ansonsten, naja, was willst du machen? Aber an sich war es ja ganz schön.
Ebenfalls ganz schön war ja eigentlich auch das Spiel, was wir dann auf dem Feld zu sehen bekommen haben. Da ging es ja am Anfang auch richtig, richtig gut los. Also da war ja richtig Dampf im Kessel.
Also auf jeden Fall, gerade so die ersten, also bis zur 35. habe ich so das Gefühl gehabt, zur 30., 35. hat die Eintracht Gas gegeben, losgelegt. Das war richtig überfallartig. Du hast aber auch gemerkt, die Hannoveraner wollten mitspielen. Die haben sich nicht wie Gladbach 2 Wochen zuvor hinten reingestellt. Das waren beide Mannschaften, die relativ offensiv ausgerichtet waren. Da gab es dann auch Platz. Und so war es, dass wir eigentlich unseren ersten oder zweiten Angriff schon richtig gut verwertet haben mit Matmur, der das zum 1-0 einlocht. Ne?
Wobei man auch sagen muss, er hatte auch durchaus ein bisschen Glück, dass er da an den Ball gekommen ist. Also, ich meine, die Flanke war gut, aber da waren ja ein paar dazwischen, die an dem Ball da vorbeigesprungen sind und dass der dann halt auch aufsetzt und auf ihn zukommt, da war natürlich auch so ein bisschen Glück dabei, aber da dann geistesgegenwärtig den Kopf hinzuhalten und das dann noch über die Linie zu drücken, das ist natürlich schon auch eher Können.
Ja, im Zweifel wäre doch der Meier eigentlich dahinter gewesen, also von daher hättest du auch da nochmal gute Chancen gehabt.
Ja, aber der war halt auch rasend schnell in der Vorwärtsbewegung, also der kann in dem Moment dann auch schon wieder einen halben Meter weiter gewesen sein,
da wäre er eben nicht mehr rangegangen. Gemacht, wäre auch gegangen.
Das stimmt natürlich, habe ich nicht dran gedacht.
Aber auf jeden Fall muss man sagen, der neu reinkam für Ocean, der ja irgendwie Magen-Darm-Grippe hatte, hat sich gleich mal gut eingeführt. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja auch durchaus dann ein Zeichen, dass er den Vorrang bekommt vor einem Erwin Hoffer da, der sich ja da wohl im Training auch nicht so richtig dann gezeigt hat. Der wird sich da natürlich auch reichlich ärgern.
Ja, war eigentlich ganz lustig, weil Fee auch schon die Tage zuvor gesagt hat, dass Matmur sich auch eine Chance auf die Startelf verdient hat eigentlich. Und dann kam es jetzt plötzlich so, dass der Ocean eine Magen-Darm-Grippe hatte und schon war die Chance halt da. Und die hat er jetzt auch ganz gut genutzt. Der ist für mich halt nicht der typische Stürmertyp. Aber ich meine, was wollen wir uns beschweren? Das 1-0 hat er gemacht.
Und es passt in das moderne Spiel ohne echten Neuner, weil er ist ja auch, wie du sagst, kein richtiger Stürmertyp. Also von daher sind wir auch, was die Fußballtaktik-Trends angeht, ganz vorne mit dabei. Aber ich finde es auch gut, dass er ihm eine Chance gegeben hat. Wobei ich halt auch glaube, dass er nicht ein Spieler ist, der im Prinzip die 90 Minuten durchhält, aber einfach nicht nur irgendwie in den letzten 10 Minuten reinkommt, sondern auch mal von Anfang an. Weil ich glaube einfach, dass er von der Geschwindigkeit unserem Spiel gegen Hannover sehr, sehr gut getan hat. Was mit einem Hoffer, glaube ich, nicht so gut gewesen wäre. Einfach von der Grundschnelligkeit.
Ja, kann gut sein, ja.
Ja, ja, vor allen Dingen auch mit der Variabilität, die er an den Tag legt im Spiel. Also der arbeitet mit nach hinten, der ist links zu finden, rechts zu finden, der hat unheimlich viel technisches Feingefühl im Füßchen. Und der Hoffer, der ist dann doch eher so derjenige, der immer den Ball nimmt und nochmal 3 Leute zu viel versucht auszudribbeln und am Ende des Tages dann einen Ball verliert. Ich habe mich mit einem Matmur sicherer gefühlt.
Ja, nee, also fand ich auch richtig gut. Und es ging ja dann auch eigentlich gleich so weiter. Also wir haben weiter richtig gut nach vorne gespielt. Es gab dann auch, ich glaube, in der Zwischenzeit, also vor 2-0 gab es nochmal eine ganz gute Chance.
Hast du das Hackending vom Schwegler gesehen? Da habe ich ja gedacht, ich spreche ab.
Ja, richtig geil. Also es war richtig geil. Da hast du dich, weiß ich nicht, an ein spanisches Team erinnert gefühlt.
Also Wahnsinn. Mit der Hacke seitlich, hinten, oben drüber, ab nach vorne. Saugeil. Also da habe ich wirklich da gesessen und mir gedacht, leck mich am Arsch, hier bin ich doch nicht bei der Eintracht, die vor 1,5 Jahren abgestiegen ist.
Ja, stimmt, stimmt. Und dann hat mich auch gefreut, 18. Minute, da schlägt der Ball ein, durch einen ganz guten Pass von Aigner. 2-0, wer hat das Tor gemacht? Derjenige, den wir die letzten Wochen immer kritisiert haben, wenn es so was zu kritisieren gab, die war ja relativ moderat, die Kritik, aber es ging darum, Offensivtragen könnte bei wem könnte besser werden? Genau, bei Sebastian Jung. Und wer macht jetzt das Tor? Sebastian Jung.
Es war aber nicht nur das Tor, der war in dem ganzen Spiel unheimlich auffällig, der hat super viele Ballkontakte gehabt, der ist gerannt und der hat meiner Meinung nach dem Aigner in dem Spiel sogar einen Rang abgelaufen.
Ja, also Sebastian Jung hat auch wirklich die meisten Ballkontakte von allen Eintrachtspielern gehabt. Ne? Also das ist auch, hast du vollkommen recht. Ne? Weiß jetzt nicht genau, wie viele das waren, aber es waren auf jeden Fall die meisten.
Ja, der war ja an allem, was nach vorne ging, beteiligt. Der hat nach hinten sicher gestanden. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde auch, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und zum Thema Aigner, ich finde, Aigner war mit der einzige Spieler, der bei dem Spiel ein bisschen abgefallen ist.
Ja.
Der hat einfach sehr viele unglückliche Situationen gemacht. Auch dieses eine Ding, wo es einen Ballgewinn gab, den er dann irgendwie vertändelt hat. Das war, glaube ich, noch vor dem 2-0. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also auf jeden Fall, da hat mir Aigner überhaupt nicht gefallen.
Der hat ja auch das 3-1 im Prinzip versaut.
Ja,
also genau. Der hat ja die 100% Chance zum 3-1 gehabt.
Ja, aber
beide war im Endeffekt war er abseits gewesen.
Genau.
Aber also das wäre ein Ding
gewesen. Kann man auch mal machen.
Ja, hätte verwandeln können, aber im Endeffekt wäre es abseits gewesen.
Hätte man auch gucken können, bevor man ins Abseits läuft. Ne? Also ja. Es war ja kein kilometerweites Abseits, wo du denkst, der hätte ja nochmal 200 Meter zurücklaufen müssen. Da hätte man einfach nur mal einen Schritt stehen bleiben müssen, laufen, machen.
Ja, nee, war wirklich nicht sein stärkster Tag. Aber gut, dafür, und das zeichnet die Eintracht momentan in den letzten Spielen wirklich aus, ist so, dass immer jemand anders in die Bresche springt. Ne? Und jetzt waren es halt andere. Jetzt hat der Aigner, meine ich, getroffen, hat kein so grandioses Spiel gemacht. Jetzt war Jung da, der für unsere Verhältnisse besser gespielt hat, als man es hätte erwarten können. Außerdem muss man auch sagen, dass ein Schwegler, also ich meine, natürlich, wir können jetzt wieder viele loben, ja, auch Roder hat mir wieder wie immer gut gefallen. Aber das war schon eine feine Angelegenheit. Was mich aber danach schon ein bisschen gewundert hat, nach dem 2-0. Wir waren so bis zur 30. waren wir richtig gut dabei. Aber dann fand ich, wurde Hannover ganz schön stärker. Und da hatte ich dann irgendwie plötzlich schon wieder Bedenken.
Die Erklärung dafür hat der Alex Meyer nach dem Spiel gegeben. Der hat ein Interview direkt nach dem Spiel gegeben, wo er gesagt hat, also ich war nach der 30. Minute schon platt und war froh, dass wir in der Halbzeit endlich in die Kabine kamen.
Ja.
Und das ist auch genau das, was du gemerkt hast. Du hast 30 Minuten absoluten Powerfußball gesehen und dann hast du tatsächlich gemerkt, wir haben den Zugriff aufs Spiel verloren, wir sind nicht mehr ganz die Wege gegangen und in dem Moment haben wir den Gegner damit unnötig stark gemacht und es war wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass die Halbzeit kam.
Ja, trotzdem fand ich es auch wieder fürchterlich unnötig, dass wir uns in der 43., also kurz vor Halbzeit, uns wieder das 2-1 einfangen, weil das ist 2-0 ist eh ein Scheißergebnis, aber 2-1 ist noch ein beschisseneres Ergebnis, ja.
Ja.
Also das war für mich dann schon wieder so ein bisschen typisch Eintracht, natürlich waren wir fertig, aber wie ist das 2-1 gefallen? Das ist durch eine blöde Situation gefallen. Ich weiß nicht, ob es sogar ein Konter war oder so, keine Ahnung. Aber das war durch einen individuellen Abwehrfehler, wo dann auch der Andersen sich danach bei den anderen Mitspielern beschwert hat, der Andersen einfach falsch stand. Ja. Und auch was ich bedenklich fand, war, dass die Eintracht Hannover viel zu oft eingeladen hat, Standards an uns auszuüben. Das war einmal, das waren total viele Eckbälle, die Hannover hatte und auch sehr, sehr viele Freistöße. Und ganz ehrlich, gegen die Freistoßschützen, wie hätte Huschi mal einen besseren Tag gehabt oder auch ein eingewechselter Panda, der später kam, da wäre das Ding vielleicht mal ein bisschen anders ausgegangen. Also da müssen wir noch ein bisschen intelligenter werden.
Was ich vielleicht nochmal lobend hervorheben möchte, auch wenn wir nicht alle Spieler einzeln bewerten wollen, wer mir das erste Mal richtig gut gefallen hat, Zambrano.
Ja, sowieso. Also ich muss sagen, wir haben zwar ein Gegentor eingefangen, aber es blieb auch bei ihm, weil an sich, bis auf das eine Gegentor, die Abwehr wirklich souverän war wie schon länger nicht mehr.
Und das ist meiner Meinung nach der Verdienst vom Zambrano gewesen, der deutlich bessere Innenverteidiger war. Also der auch hinterm Andersen zurückgestanden hat. Der war in vielen Spieleröffnungen einfach mit dabei. Der hat hinten sicher gestanden. Du hast gemerkt, dass er auch die Mitspieler versucht hat zu dirigieren. Also er hat mir richtig gut gefallen. Und das war mal ein guter Moment auch zu sehen, wir können auch hinten.
Aber war auch wichtig, weil ab der 35. Minute hat Hannover wirklich Druck gemacht. Und ganz ehrlich, der Druck, der ging doch bis zur 70. Also ich hatte, für mich war das Spiel von der 35. bis zur 70. Minute, war das ein ganz merkwürdiges Spiel. Also der erste Teil bis zur 35. Minute war richtig gut von der Eintracht. Danach hatte ich echt Angst, dass die Sache nochmal nach hinten loskippt, weil Hannover ist auch keine Trümmertruppe, das sind gute Spieler, da ist Potenzial dahinter, und da hatte ich für mich immer so ein bisschen Angst. Also ab der 70. habe ich dann irgendwie gemerkt, na, da kommt nicht mehr ganz so viel. Oder ging euch das anders?
Also ich fand, das Interview mit dem Meier habe ich jetzt nicht gelesen, wo er irgendwie gesagt hat, dass ab der 30. die Luft raus war, aber ich fand halt auch, dass, wie du es eben schon gesagt hast, dass einfach da so der Zugriff gefehlt hat, und auch die zweite Hälfte war jetzt auch nicht so überragend, einfach weil von beiden Mannschaften das Tempo fehlte und Hannover einfach nicht die Spielzüge von sich selbst sauber bis zum Ende durchgespielt hat. Ich habe den Zambrano jetzt nicht ganz so stark gesehen, ich habe ihn besser gesehen als Anderson, aber immer noch mit irgendwelchen Wacklern drin, und auch diese eine Situation, die mir gar nicht gefallen hat, wo er sich so hat krass provozieren lassen. Das sind alles so Sachen, wo du dann so ruckzuck mal eine gelb-rote fängst und dann sieht das Spiel wieder richtig scheiße aus. Und das fand ich ein bisschen unnötiger. Ansonsten vom Stellungsspiel war okay. Ich finde auch einfach, unseren beiden Innenverteidigern fehlt so eine gewisse Grundschnelligkeit. Also beim Zambrano eher noch als bei Anderson. Der wirkt halt immer so ein bisschen hüftsteif und verliert so auf den ersten Metern. Und da hatten wir einfach Glück, dass Hannover meiner Meinung nach auch schlechte Wechsel gemacht hat. Also den Diouf oder wie der Typ heißt, den sie dann eingewechselt haben, der hat mich ein bisschen erinnert an diesen einen Typen, den wir hatten, den Kameruner, der dann irgendwie zu Cottbus gegangen ist, ja, also auch so irgendwie ein bisschen verpeilt, weil damit, das war eher, die Wechsel waren eher für uns als für Hannover.
Ja, aber diesmal sogar ganz untypisch, muss ich sagen, weil Diouf eigentlich ein sehr, sehr hochklassiger Spieler ist, der war ja auch schon bei Manchester United, gut, da hat er sich nicht durchgesetzt, deswegen ist er ja auch bei Hannover 96 gelandet, aber trotzdem für mich ein sehr hochklassiger Spieler. Hat aber, wie du gesagt hast, hat eher an den lustigen Quäke gewirkt, oder Quiok, oder wie man dann nochmal ausspricht, und nicht an einen hochklassigen Fußballer. Auch nicht ausgezahlt hat sich der frühe Wechsel in der 30. Minute, als Schlaudorff ja rausging und dafür Arthur Sobich kam, der Pole. Das hat auch nicht so wirklich ins Konzept gepasst. Also man muss auch sagen, wir haben auch davon profitiert, dass beide Teile der Hannoveraner Mannschaft nicht ins Spiel gefunden haben. Ja, aber für mich dann der Punkt, wo dann das Spiel eigentlich nach Hause getragen wurde, war wirklich irgendwie ab der 70. Ich glaube, da gab es eine riesige Chance von Jakonan. Da stand unser Mann im Tor, Kevin Trapp, wieder wie eine Eins, hat den Ball gehalten, die Sache war sicher, und ich glaube, das war so der Moment, wo du dann auch gemerkt hast, okay, jetzt passiert nicht mehr ganz so viel. Und dann sehr gute Einwechslung fand ich. Ich meine, Jesus, wir beide haben das ja auch den letzten Mal beim Training gesehen, Alex, du warst auch mal dabei. Der Celozzi, der ist sehr, sehr spielfreudig. Der hat Lust auch im Training, der will spielen, und deswegen ist er auch, der ist in der 73. Minute reingekommen, das hat er sich auch verdient, und der verdiente Lohn war eine Torvorlage für Meier in der 82. War eine super Sache, auch die Flanke, wie er sie geschlagen hat, Butter weich auf Meier, der ganze Spielzug, der auch hauptsächlich ja auch erst von Rode, dann von Meier eingeleitet wurde,
Genau, Rode hat auf die Außenbahn gespielt und Celozzi dann nach innen. Da hast du dem Meier aber auch gemerkt, da hat er so seine letzten Kräfte rausgepackt.
Ja, also, aber war gut, aber diese Laufwege, also wie er das gemacht hat, wie er dann auch mitgedacht hat, ja, das sind halt so Sachen, ich war nie Profifußballer, ja, deswegen sehe ich das aus einer anderen Sichtweise, aber das ist dann für mich dann auch eine gewisse Qualität, die der Meier dann wirklich mit sich bringt, und ich meine, 5 Saisontore ist momentan auch gar nicht mal so verkehrt. Ne?
Meier, ich höre dauernd nur Meier.
Ja, tut mir leid, der Kai ist schon lange weg und spielt noch nicht mal bei seinem scheiß brasilianischen Kampfverein.
Aber der Meier war gar nicht so schlecht letzte Woche.
Nee. Ja, war gar nicht so schlecht.
Oh, welch eine Ehrung aus deinem Munde.
Um aber nochmal den Punkt von Marvin aufzugreifen, also das ist tatsächlich so, wir hatten es am letzte Woche Donnerstag und auch jetzt vergangenen Donnerstag im Training gesehen, dass der Celozzi, wie du eben gesagt hast, extrem spielfreudig war und diese Spielintelligenz, die hast du beim 3-1 wunderbar gesehen, weil er nimmt den Ball an, verzögert nochmal, wartet, bis der Meier genau in der richtigen Position ist, eben nicht im Abseits steht, weil die Hannoveraner Abwehr ist in dem Moment gerade vorgerückt, also eine halbe Sekunde später und Meier wäre im Abseits gewesen und hat exakt den richtigen Moment gefunden, um diese Flanke zu schlagen. Also von daher, die Flanke war eigentlich viel mehr wert als das Tor und das war richtig, richtig gut und vor allen Dingen richtig spielintelligent. Also muss ich sagen, für mich eines der Highlights.
Auf jeden Fall, Hut ab.
Vor allen Dingen Celozzi, auch einer der wenigen im Eintracht-Kader, der in der Lage ist, einen Übersteiger vorm Tor zu machen. Ganz im Gegensatz zu auch. Kollege Utschipka.
Ja, nee. Utschipka ist für die Defensive zuständig. Ja. Und Frankfurt macht es dann wieder ganz gut. Ne? Also es hat alles so seine zwei Seiten. Aber stimmt, was wir da im Training teilweise gesehen haben.
Utschipka kann es halt nur in Zeitlupe.
Ja. Aber ja, vielleicht zur Erklärung. Also die Situation im Training war so, das Tor inklusive Torwart und links vorm Tor war so ein Dummy aufgebaut und die Ansage vom Trainer war halt ein bisschen Passspiel. Dann der Letzte nimmt den Ball, läuft aufs Tor zu, macht vor diesem Dummy einen Übersteiger, zieht rechts oder links vorbei und haut den Ball ins Tor. Und das haben halt tatsächlich sehr wenige der Profis hinbekommen und Kollege Utschipka ist halt vor dem Dummy stehen geblieben, zieht in Zeitlupe vorbei, Bein links am Ball vorbei und startet neu. Sah halt immer wieder sehr lustig aus.
Mussten wir auch ziemlich laut lachen. Aber gut.
Was kann echter Fjørtoft ist, der kann halt sowas auch nicht.
Ja, genau, finde ich aber gut, dass das im Training getrainiert wird. Also habe ich weder unter Funkel noch unter Skibbe noch unter Daum jemals gehört, dass ein Trainer auf dem Platz gestanden hat und gesagt hat, so jetzt Übersteiger-Tor.
Ja, stimmt, ja.
Also, ist aber ganz einfach. Bei Funkel wurden alle im Training nur zu Sechsern geschult. Genau. Bei Skibbe war irgendwie nach einer halben Stunde die Luft raus und bei Daum wurde halt Kondition gebolzt. Also von daher, sollte dort der Übersteiger herkommen?
Ja, nachdem sie alle mit dem Skibbe nach einer halben Stunde ein Bierchen getrunken haben, muss halt auch mal jetzt was anderes kommen. Oder? Aber nee, auf jeden Fall.
Ich dachte Uso.
Ja, Uso. Aber ich meine, ja, nur gut. Aber natürlich, also ich muss auch sagen, die letzten Trainingseinheiten, die wir uns angeguckt haben, die waren sowieso auch ganz gut. Du merkst halt auch, das ist natürlich auch der guten Tabellensituation geschuldet, aber innerhalb der Mannschaft scheint es momentan zu stimmen. Es wird auch einigermaßen gelacht, was aber nicht den nötigen Kampfgeist vermissen. Das muss ich auch sagen, gerade bei Spielen untereinander, wenn es 5-5 geht oder so, da gehen die schon relativ heftig zur Sache, weil die Plätze sind umkämpft und jeder will momentan in der Mannschaft spielen. Das macht es halt auch aus. Ich hoffe, dass der Druck halt so hoch gehalten werden kann, damit wir weiter so schöne Siege einfahren wie das 3-1 gegen Hannover, was für mich alles andere als selbstverständlich war. Also Hannover ist für mich, wir haben ja schon alles gesagt, brauche jetzt nicht nochmal Hannover loben, aber das ist jetzt schon ein Punkt, wo ich sage, Hut ab, ja, weil bin auch gut, dass ihr mitgespielt habt, das ist auch typische Slomka-Schule, aber dass wir gegen Hannover 3 Punkte holen, hatte ich wirklich nicht erwartet. Nee. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Definitiv, also gerade auch nach der Geschichte letzte Woche gegen Gladbach, wo wir ja so völlig unnötig da verloren haben, war ja sowieso auch so ein bisschen die Frage, wie gibt sich die Mannschaft, und Hannover, wie du ja sagst, ist keine allzu schwache Mannschaft, die haben ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass sie durchaus Fußball spielen können, also
aber du könntest doch ausrasten, ne? Wenn du dir überlegst, dass wir 2-0 gegen Gladbach verloren haben. Und ja, und ich habe jetzt schon gehört, ja, es war ein ganz anderes Spiel. Gladbach gegen Werder Bremen, bla bla bla, interessiert mich nicht. Trotzdem, dass die jetzt wieder 4-0-1 auf den Sack bekommen von Bremen, das kann doch nicht sein, dass wir da verlieren. Ich meine, natürlich haben die sich hinten reingestellt bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Aber es ist einfach verdammt ärgerlich, oder?
Ja, aber vielleicht war es halt jetzt der Wachrüttler zur richtigen Zeit, dass man gemerkt hat, okay, ganz so einfach ist es halt nicht. Ja. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann kriegst du halt auch mal ganz schnell dann die Punkte weggenommen. Von daher vielleicht halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt.
Ach, Wachrüttel will ich von hübschen blonden Frauen morgens um 3 Uhr, wenn sie noch andere Sachen vorhaben, als mit mir ein Bierchen zu trinken. Aber beim Fußballspielen, naja, ich will nicht.
Das waren jetzt wieder zu viele Detailinformationen in einem Satz.
Ich sage an der Stelle nichts.
Du hattest aber keine blonde Perücke an diesem Morgen auf, oder?
Selbstverständlich nicht.
Es war nur ein Konstrukt meiner Vorstellung, das basiert nicht auf realen Tatsachen.
Gut, was aber auf realen Tatsachen beruht oder basiert, war dieses Banner, was zum Beginn der zweiten Halbzeit bei diesem Hannover-Spiel ausgerollt wurde. Frau Alex, Sie wollten dazu was sagen.
Bei welchem Banner genau sind wir gerade? Ich war gerade am Googeln. Das tut mir schrecklich leid. Ich habe vergessen, wo das Thema ist.
Dieses Banner mit dem Rode und dem Jungen und dem Ochs.
Genau, Ende der zweiten Halbzeit.
Ende der zweiten Halbzeit.
Nach Abpfiff. Meine ich sogar. Also ich bin mir relativ sicher, dass es nach Abpfiff war, weil sie haben es ausgerollt, als die Spieler Richtung Kurve gekommen sind. Also zumal, fangen wir doch mal kurz vor dem Abpfiff an. Also das war ja der Wahnsinn, was da im Stadion los war. 15 Minuten vor Abpfiff steht das ganze Stadion auf und hört nicht mehr auf zu klatschen, bis abgepfiffen wurde. Und da gab es keinen. Weder Ostkurve noch Haupttribüne noch sonst wer, keinen, der nicht mitgemacht hat. Und das war so ein geiles Gefühl, in der Mitte zu stehen. Ja, ich habe mir die Finger wund geklatscht, war hinterher leicht gerötet, aber war so geil.
Nee, war absolut, du hast vollkommen recht. War wirklich eine feine Angelegenheit. Also die Stimmung war dann auch richtig gut. Ne? Man merkt halt natürlich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es sind auch einige Fans da gewesen, die nicht so oft da sind. Und dann, wenn sie mal da sind, dann auch mal einen Sieg mitbekommen, ist auch eine feine Angelegenheit. Naja, so erziehst du dir natürlich auch neue Fans. Aber war schon was Besonderes im Endeffekt.
Ja, dann die Mannschaft hat sich halt auch ewig Zeit gelassen, ist tatsächlich das ganze Stadion abgelaufen, hat sich bei allen bedankt, so gut wie alle sind drin geblieben, ganz wenig Leute haben das Stadion verlassen und dann haben die Ultras direkt vor dem 40er ein Plakat ausgerollt, auf dem stand: Rode, du bist noch jung, sei kein Ochs, und die Worte Rode, Jung und Ochs jeweils nochmal farblich hervorgehoben. Also die Message war halt ganz klar. Und ich finde, das Plakat hat einfach den Nagel auf den Kopf getroffen.
Richtig. Richtig, ja. Naja gut, ich meine, spielerisch ist vielleicht was anderes, aber du hast gesehen, das haben wir ja schon öfter thematisiert, wenn du den falschen Schritt machst, hast du auch damit auch kein Glück. Ja, Ochs ist ein Paradebeispiel. Ich weiß noch, keine Ahnung, ich glaube, selbst bei uns im Podcast haben wir mal drüber gesprochen oder noch vor ewig langer Zeit, 2006 oder 2007, als er halt auch mal auf dem Sprung war, wo du gedacht hast, der könnte vielleicht mal Nationalmannschaft spielen. Aber was macht er jetzt? Jetzt ist er Teilzeitfußballer bei Hoffenheim. Ja, also was soll man dazu sagen?
Ja, er hat unterwegs halt bei den größten Traditionsclubs.
Ganz genau. Ne?
Ja, richtig.
So hat es, glaube ich, der Stefan diese Woche genannt.
Schalke wäre nochmal eine andere Nummer gewesen. Da wäre er auch fast hingewechselt. Das weiß ich noch. Es war im Winter. Das war doch im Winter, nachdem wir dann abgestiegen bevor wir.
Ja, wäre aber die gleiche Nummer gewesen, weil er wäre halt wieder zu Magath gegangen. Und der hätte ihn da und da kaputt gemacht.
Genau, weil ja, mit Sicherheit. Korrekt. Klar, logisch. Du hättest halt nur Glück gehabt, vielleicht, wenn Huub Stevens ihn als Spielertyp gemocht hätte oder so, der ja dann der Nachfolger war. Aber war das nicht Stevens?
Ja.
Ja.
Ja. Na, wobei, ja, auf jeden Fall, genau. Naja, gut, du weißt nicht ganz genau, wie es halt ist, ne? Aber Ochs hat sich damit keinen Gefallen getan. Es wird auch überhaupt nicht mehr über Russ gesprochen. Über den Hallodri will ich auch nie widersprechen, ehrlich gesagt. Ja, so ein Mittelklasse-Fußballer, der meint, bei einem anderen Verein erfolgreich zu sein und jetzt wahrscheinlich die Bank wärmt. Und wenn du siehst, wie viele schlechte Fußballer bei Wolfsburg rumlaufen, würde ich mir wirklich an den Kopf greifen, überhaupt noch auf der Bank zu sitzen. Aber gut. Die Message war die richtige, weil sowohl Jung als auch Rode müssen sich, wenn sie wechseln oder auch für ihre Zukunft generell, reiflich Gedanken machen. Wenn ein guter Club kommt, der ihnen wirklich dann was verspricht und auch Potenzial verspricht, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber gerade bei Jung ist vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte. Rode habe ich auch schon mal gesagt, ich meine, der hat ein gewisses anderes Potenzial, ich denke, das erkennt man schon. Aber selbst er muss erstmal die richtigen Schritte machen. Und ein Jahr bei der Eintracht länger wird auch keinem schaden.
Oder also er muss sich halt nur jetzt relativ schnell mal entscheiden, was er mit seinem Vertrag machen will, weil im Moment verdient er halt relativ wenig Geld und es wird sich auch nicht ändern, solange er nicht seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Also von daher ist er in einer gewissen Verpflichtung, jetzt relativ schnell Butter bei die Fisch zu machen, wenn er seine Leistung gescheit entlohnt haben will. Der Eintracht kämpft natürlich auch
entgegen. Da glaube ich aber nicht dran. Also da wissen wir doch, wie der DAX läuft. Also da macht doch der Berater von ihm, ist doch jetzt schon dran mit diesem ganzen Ding und die Bayern sind dran und Dortmund ist dran und was weiß ich, Real ist dran, ja, weißt du, so die Nummer. Mir fehlt eigentlich noch Real Madrid.
Im Heimspiel haben sie gestern Abend sogar gesagt, es würde schon ein konkretes Gebot von Dortmund vorliegen mit 4 Millionen Jahresgehalt. Also was ein Bullshit.
Also, ja, also das sind ja diese ganzen Spielchen. Aber was natürlich schon ein Fakt ist, wenn er jetzt hingeht und sagt, okay, alles klar, er will weg, dann spielt er das einfach so, dass er halt sagt, okay, ich will weg, dann spielt die Eintracht wiederum das Ding. Alles klar, du hast nur 2 Jahre Vertrag, also bleib hier. Dann geht dir irgendwie die Kohle flöten. Auf der anderen Seite weiß die Eintracht dann auch, jetzt kriegt sie für ihn noch Geld. Und also von daher, er soll sich einfach mal schnell entscheiden, was er will. Und ansonsten ist er halt Ende der Saison weg.
Ja, das ist es halt. Aber ich glaube, ich glaube, dass er bei der Eintracht erstmal seinen Vertrag verlängern wird. Also irgendwie habe ich das Gefühl, aber mit einer ordentlichen Ausstiegsklausel. Weil ganz ehrlich, wir reden hier über beide Spiele. Natürlich ist Rode ein Spieler, der mit großer Qualität gesegnet ist, mit einem großen Talent gesegnet ist. Na, für mich sehr, sehr beeindruckende Konstanz momentan in den Spielen vorweist. Andererseits sind jetzt auch erst 8 Spiele. Das muss man auch immer so mal in Relation sehen. Man muss auch sehen, wie es ist, wenn es vielleicht nicht so gut läuft. Das ist auch nochmal eine Geschichte. Aber er hat natürlich für mich das größte Talent, was ich seit längerer Zeit bei der Eintracht habe. Aber ein Jahr erste Liga bei der Eintracht oder vielleicht 2 Jahre, gerade wenn es gut läuft und wir wirklich eine Tabellenposition erreichen, auf der man aufbauen kann, wird ihm nicht schlecht tun. Dass dann vielleicht der nächste Schritt gemacht wird, vielleicht aber auch mit einer guten Ablöse für die Eintracht, und er verdient jetzt dann, wenn er jetzt bald den Vertrag verlängert, verdient er jetzt schon viel besser, keine Ahnung, dann kommt er auch in die 1,5-Region oder so, denke ich mal. Also für beide, dass es für beide irgendwo ein lukratives Geschäft sein wird, das kann ich mir schon vorstellen, weil dass er jetzt über kurz oder lang jetzt einfach schon wechselt. Es ist auch keine Position frei, seien wir ganz ehrlich. Also Bayern brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Die haben Martinez gekauft, der noch nicht mal dauerhaft spielt. Und bei Dortmund ist auch noch kein Platz frei, weil Kehl noch spielt, weil Kehl noch im Kader ist. Und außerdem haben die noch einen Bender, den darf man auch nicht vernachlässigen. Das sind alles, da werden in der nächsten Zeit bei Dortmund wird ein Platz frei. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein konkretes Angebot gibt. Tottenham wird auch immer wieder gerüchtet. Tottenham ist aber auch so eine, da weißt du auch nicht genau, was du von dem Andrea, wie heißt der, Villa Spor halten sollst, den Trainer, ob der noch so lange da ist. Nein, das ist halt auch schon so eine Geschichte. Er wird wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal so Richtung Dortmund, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber jetzt frühzeitig wechseln nach 8 Spielen, nee, oder?
Was er auch nicht vergessen darf, ist, er hat 2 üble Verletzungen hinter sich gebracht. Also sowas geht ja dann auch immer ruckzuck, gell?
Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Wieder ganz schnell nach hinten losgehen, wobei wir halt auch froh sein können, dass es momentan halt nicht der Fall ist, dass er anscheinend ganz gute medizinische Betreuung auch bekommt, dementsprechend auch wieder fitter ist. Das haben wir alle schon mal gesagt, dass er auch die Muskeln, da wird ja drauf geachtet, dass er auch dementsprechend ein bisschen mehr Robustheit in sein Spiel bekommt. Das sind halt all schon positive Aspekte, aber wir müssen halt mal sehen, wie das sich halt weiterentwickelt. Aber wieder zurückzukommen, was die Alex vollkommen richtig gesagt hat, das Plakat war eine feine Angelegenheit, das kam zum richtigen Zeitpunkt, das nimmt denen auch keiner krumm, die wissen, was damit gemeint ist, weil Geldgier ist nicht alles. Und in Ochs wird weder bei Wolfsburg, wenn der Vertrag ausläuft, noch bei Hoffenheim einen Anschlussvertrag bekommen, dann sieht es wieder richtig scheiße aus. Und es gibt viele Spieler, die den Draht auch irgendwann verloren haben. Und das darf man auch nicht vergessen. Überleg mal, ein Hinkel war immer ein ganz guter Fußballer. Der hat jetzt mit 30 die Karriere beendet. 30 ist normalerweise kein Alter. Und das ist nicht der Letzte. Guck dir an, Hitzlsperger, auch 30 oder 31, ich glaube auch 30, hat jetzt erst wieder einen Anschlussvertrag für ein halbes Jahr bekommen. Bei Everton, ein Nationalspieler. Ich will nur mal sagen, der Trend ist nicht so, dass du sagst, das ist alles Schlaraffenland. Die Positionen werden enger besetzt, werden immer mit jüngeren Leuten besetzt. Und da ist es vielleicht besser, einen sicheren Vertrag bei einem, wenn die Eintracht sowieso einen Tabellenplatz, sag ich mal, 9 aufwärts bekommt am Ende der Saison, haben wir auch irgendwo eine Perspektive. Und da wäre es für die Spieler auch gar nicht so schlecht. So sehe ich das zumindest.
Absolut. Also im Moment kann er bei der Eintracht nichts verkehrt machen. Alles andere ist risikobehaftet, je nachdem, wie die Saison ausgeht. Ich meine, ich bin nicht so der Freund davon, nächstes Jahr schon international zu spielen, weil da gibt's viel zu viele Vereine momentan, die es falsch gemacht haben. Siehe Gladbach, die letztes Jahr sich die Internationalität erkämpft haben, dieses Jahr wieder ganz unten mit drin stehen. Ja, also es geht halt relativ schnell hoch und dann geht es aber auch relativ schnell runter, deswegen, aber der kann im Moment bei der Eintracht nur noch wachsen. Und es ist ja auch immer mal wieder mit Rückschlägen zu rechnen, die er bis jetzt spielerisch noch gar nicht mitgemacht hat. Das ist so eine Phase, die soll er lieber bei uns noch ausstehen. Wenn er mit 24 zu einem großen Verein wechselt, wo er die Möglichkeit hat, zum Beispiel bei einem Kehl in die Fußstapfen zu treten, so what? Für 6 Millionen können sie ihn gerne dann haben, aber bis dahin bleibt er.
Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Irgendwas war mir gerade eben noch durch den Kopf gegeistert.
Eigentlich waren wir beim Transparent, ne?
Eigentlich waren wir bei dem Transparent und eigentlich ist mir bei der ganzen Diskussion noch ein anderer Name eingefallen, der ja da auch immer wieder so ein bisschen hin und her geschoben wird. Der Kollege Oczypka, der ja auch am Samstagabend beim Sportstudio war. Ja. Hat's wer gesehen?
Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Alex, vielleicht kannst du dazu was sagen?
War relativ kurz der Auftritt, war ein kleines Interview mit ein paar Fragen, kleine Einspieler. Da haben sie halt auch mal so ein bisschen näher beleuchtet. Also war super sympathischer Auftritt, kannst du nichts sagen. An der Torwart hat er kläglich versagt und keinen einzigen Treffer hingelegt. Passiert. Übersteiger kann er auch nicht, aber ansonsten guter Kerl.
Also ich fand, man hat halt gemerkt, das ist irgendwie der Notnagel, weil uns Yogi keine Lust, also nein, natürlich aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte. Und da war das alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Ja? Also irgendwie diese Einspieler waren, glaube ich, vom Praktikanten auch schnell zusammengezimmert. dann irgendwie wurde schnell nochmal Fee abends gefragt, von wegen so, was halten Sie irgendwie von Ihrem Spieler da? Naja, okay. Ja. Ja, so richtig rauskitzeln konntest du auch irgendwie nichts bei ihm. Es waren so die üblichen Fragen, die dann kommen. Irgendwie, es wird in der Nationalmannschaft ein Linksverteidiger gesucht. Wie sieht's denn aus? Ja, ich schaue nur auf mich und auf den Verein. Wir müssen unsere Leistung bringen. Und man sollte irgendwie, das ganze Fußballgeschäft ist so schnelllebig, bla bla bla. Also es waren halt für mich ein bisschen viel Worthülsen. Aber wie die Alex schon sagt, es war grundsätzlich ein sympathischer Auftritt. Ich fand zum Beispiel, der Aigner war vor ein paar Wochen im HR, glaube ich, da fand ich den irgendwie ein bisschen strange. Da war der Oczypka jetzt schon ein bisschen lockerer und ein bisschen cooler. Von daher war okay.
Ja, da finde ich ja sowieso, ist ja interessant. Oder natürlich ist er jetzt nur eingesprungen für El Grande Yogi. Aber ist natürlich auch schon eine ganz feine Angelegenheit, dass man in der letzten Zeit dann mal ein bisschen öfter eine Coverage über die Eintracht bekommt. Ne?
Ja. Vor allen Dingen im aktuellen Sportstudio.
Ja, klar, logisch.
Also
ja.
Da waren wir seit Jahren nicht mehr.
Ja, jetzt.
Was mich verwundert, weil ja eigentlich die bei einem Heimspiel, was weiß ich, eine halbe Stunde nach Mainz nur fahren müssten. Von daher müsste das viel öfter der Fall sein. Also kannst du mal sehen, wie unattraktiv wir für die Medien bis jetzt waren.
Also den letzten, den ich mich erinnern kann, der im aktuellen Sportstudio war, jetzt außer diese Saison Trapp und Oczypka, ist Nikolov. Ansonsten fällt mir keiner ein, den ich im Sportstudio gesehen habe. Ich meine, Sportstudio ist jetzt auch nicht so die Power-Sendung, aber...
Aber eine
ich mag's.
Institution ist aber eine Institution, gibt's als einziges über schon über viele Jahre, das darf man auch nicht vernachlässigen. Der Onkel Wilhelm, der jetzt schon irgendwie 65 ist, der guckt es immer noch, weil er es schon früher geguckt hat.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also du hast halt schon ein relativ, das ist halt schon eine relativ populäre Sendung, du kriegst da schon eine Menge Zuschauer, die das dann halt immer wieder gucken und dann jetzt in nicht allzu kurzer Zeit 3 bzw. 4, wenn man jetzt Oka da nochmal mit reinrechnet, die jetzt da im Sportstudio waren, finde ich das schon einen ganz ordentlichen Anstieg, was so das mediale Aufkommen angeht.
Also das Medieninteresse muss ja sowieso wahnsinnig gestiegen sein. Habt ihr den Spruch gehört aus der Pressekonferenz, den der Slomka losgelassen hat?
Ja, geil.
Fand ich auch sau witzig. Also sitzt in der Pressekonferenz, guckt sich um und wir reden vom Presseraum der Commerzbank Arena, ich nenne es jetzt mal so, die für WM-Spiele gebaut wurde, ursprünglich. Ne? Also das wird, ich war noch nicht drin, es wird kein kleiner Presseraum sein.
Nö, der
hat
ist nicht
Augsburg
so klein.
Mit Sicherheit deutlich weniger Sitzplätze. Guckte sich so um. Und der Raum muss wohl voll gewesen sein, weil unter anderem auch viele japanische Filmteams da waren, weil zwei Japaner quasi gegeneinander gespielt haben.
Und wobei so groß, so riesig groß ist der nicht. Wenn da 50, also wenn da mal 50 Stühle drin stehen, dann war es das aber auch schon.
Naja, 50 Presseinteressierte finde ich schon viel.
Naja gut, wenn du da 3 japanische Kamerateams drin hast, dann sind schon mal die ersten 15 Plätze belegt.
Naja, aber wer ist denn bitte sonst hingegangen, außer Kilchenstein-Dürstewitz und als Stefan. Fotoabteilung den genau. Herrn Block GDE noch dabei. War da sonst keiner da? Ach nee, ich hab hier der Frankfurter Neue Presse vergessen, der Veit und Meister Henker wen. Maximal noch die Bild Frankfurt. Da hast du mit 10 Stühlen und da hast du immer noch einen frei gehabt für einen spontanen Besucher. Und wenn jetzt 50 da sind, also was ich auf jeden Fall sagen wollte, der Spruch vom Slomka guckt sich um und meint, naja Armin, also wenn ihr nächste international spielen wollt, müsst ihr schon anbauen, wenn ihr den Andrang schon bei normalen Bundesligaspielen habt. Und das zeigt halt schon so ein bisschen, dass das Interesse an der Eintracht deutlich gestiegen ist und ich genieße es im Moment einfach nur, weil so viel gelesen und geguckt habe ich über die Eintracht schon lange nicht mehr.
Ja. Das stimmt allerdings.
Ich mag insbesondere die ganzen Berichte, die dann im Ausland kommen. Also ich meine, das deutsche Geplapper, das kennt man ja mittlerweile und man weiß auch, das kommt so schnell und verflacht auch so schnell. Aber ich mag das halt, wenn du plötzlich mal ein Artikel bei ESPN ist oder im Guardian oder so, wenn in Großbritannien drüber berichtet wird oder vielleicht gibt's auch noch mal was in Italien. Das finde ich einfach eine ganz feine Angelegenheit. Das ist eine schöne Momentaufnahme, die da auch mitnimmt, weil man wird auch mal beachtet, okay, wir sind auch Tabellenzweite, dass sich das im Laufe der Saison noch verschieben wird. Ich denke, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber das muss man mal mitnehmen und das tut der Eintracht auch als Gesamtverein und auch als Marke. Das ist ja ein anderes. Aber tut es natürlich gut. Ne? Und das ist natürlich eine super Sache. Und für uns Fans ist es auch mal eine feine Angelegenheit, dass wir nicht immer ein Fan von einer, ja, wie es oft in den Medien berichtet wird, so graue Maus ist oder so. Ja, mittlerweile sind ja andere die grauen Mäuse, ja. Und wir können mal von Platz 2 grüßen. Wie lange das sein wird, das werden wir sehen. Aber das schauen wir erstmal.
Ist mir eigentlich auch Wurst. Also ich muss nicht Platz 2 sein. Natürlich bin ich es gerne und ich genieße es jeden Tag, wo ich bin. Aber selbst wenn wir es jetzt nächste Woche nicht mehr sind, gucke ich auf die letzten Wochen zurück und denke mir einfach, mein Gott, war das eine geile Zeit.
Auf jeden Fall. Aber du hast gerade die Überleitung gut zu nächster Woche gebracht. Gegen wen geht's denn nächste Woche?
Gegen den VfB aus Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr.
Samstag? Wirklich Samstag?
Quatsch, Sonntag. Was?
Ich glaube nicht
Sonntag.
Der René babbelt.
Ja. Sonntag. Ja, dann habe ich mich verguckt.
Ich habe schon, gerade einen inneren Jubelschrei losgelassen.
Stimmt, Sonntag.
Weil diese ganze Freitag, Sonntag, jetzt wir haben einmal Samstag gespielt, jetzt spielen wir wieder Sonntag und das nächste Mal spielen wir dann Freitag. Ja. Freitag. Tut mir leid, was ist denn das für eine Kacke? Das geht mir schon tierisch auf die Eier.
Ganz einfach, als die Spiele belegt wurden, waren wir halt noch eine D-Mannschaft.
Ja, so eine Randgruppenmannschaft, ne?
Ja.
Ist halt vollkommen fürchterlich. Ich meine, okay, und Sonntag ist mir halt, geht mir halt auf der Eier, weiß nicht, ich kann das jetzt nicht beschreiben, aber das finde ich halt, ich finde es Samstag schöner, es war wunderbar, Samstags 15.30 Uhr mal wieder ins Stadion zu gehen, wie es jetzt letzte Woche der Fall war. Gut, jetzt müssen wir uns mit dem Sonntagsplatz rumschlagen und dann auch noch gegen Gegner, gegen den wir keine wirklich gute Bilanz haben.
Was?
Stuttgart? In Stuttgart? Stuttgart
auswärts?
Ja,
vor also zwei Jahren 2-1 gewonnen, war das letzte Mal, dass ich da gewesen bin. Davor das Jahr haben wir, glaube ich, 2-2 gespielt. Also ich war jetzt dreimal auswärts in Stuttgart gewesen und bin immer mit was Zählbarem heimgefahren.
Ja, dann solltest
aber
du auf
jeden Fall. Nur wenn Amanatidis mitgespielt hat.
Ja, dann solltest du wieder hinfahren, weil unsere Bilanz sieht negativ aus. Also ich kann mich auch an viele grauselige Spiele erinnern. Also da war oftmals gab es da nicht viel zu holen. Aber gut, Alex, fahr hin und dann läuft die Sache. Ist halt, Stuttgart ist halt jetzt auch so ein Gegner, da muss man sagen, die standen bis vorm letzten Spieltag, standen die ziemlich weit unten drin. Da gab's die Konversation, beziehungsweise den Monolog, den Bruno Labbadia geführt hat, gegen die Medien. Ging ja nicht wirklich gegen den Fans, obwohl die Fans halt auch angesprochen wurden, aber ging halt hauptsächlich gegen die Medien, dass die ihn halt alle ja diskreditieren würden und so weiter und so fort. Ich meine, das hat ja jeder mitbekommen, brauche ich nicht noch rezitieren hier. Jetzt haben sie sich befreit, weil sie gegen den HSV ein sehr starkes Spiel gemacht haben, 3 Punkte geholt haben. Auch guter Torhüter, Ulreich. Ich weiß nicht, was ich von halten soll. Was sagt ihr?
Ganz schwer einzuschätzen. Also auf der einen Seite traue ich denen ein Gladbach-Auftreten zu. Das kriegen sie auch hin, sich einfach hinten reinzustellen und zu mauern. Hm. Auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht das eigentliche Stuttgarter Spiel. Und sie spielen zu Hause, wo sie eigentlich die spielbestimmende Mannschaft sein können und sein müssen. Von daher ist es im Moment für mich schwer abzuschätzen. Also wenn es blöd läuft, könnte das so eine Gladbach-Nummer sein, mit jetzt erstmal auf sicher machen. Wir haben zwar jetzt einmal gewonnen, aber immer langsam mit den jungen Pferden. Wird abzuwarten bleiben. Also ich kann es kaum abschätzen. fällt mir auch schwer, es zu tippen.
Also ich finde, nachdem Hannover schon so ein echter Meilenstein war, einfach weil es eine gute Mannschaft ist, gegen die da gespielt wurde, sehe ich es bei Stuttgart ähnlich wie gegen Gladbach. Das ist jetzt eine Frage, wo du einfach mal von der Taktik ein bisschen variieren musst. Und zwar, der einzige Kritikpunkt, den ich ja noch habe, ist, dass wir nicht in der Lage sind, zu Null zu spielen und neben dem Hurra, wir rennen nach vorne Fußball, einfach noch eine andere taktische Variante an den Tag zu legen. Weil in Stuttgart würde ich genau das machen, dass du eben Stuttgart kommen lässt. Die werden im Zweifel irgendwie auch erstmal auf Null spielen, aber der Druck ist bei denen, die spielen zu Hause, das Publikum dort ist angepisst, die wollen was sehen, also müssen die irgendwann mal was zeigen. Und genau so geduldig würde ich sie kommen lassen und dann wirklich hingehen und sagen, okay, wenn die anfangen, die Hose aufzumachen, dann reinhauen. Also das wäre so mein...
Wie willst du das als Trainer trainieren? Viel kontroversere Taktiken kannst du ja eigentlich gar nicht auflaufen. Also auf der einen Seite den offensiven Fußball nach vorne, der uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind, der uns den Spaß bringt, den wir im Moment alle im Stadion haben. Auf der anderen Seite die Funkeltaktik für Auswärtsspiele auszupacken, aus der geordneten Defensive raus den ein oder anderen Konter zu setzen.
Naja, der Punkt ist ja, du musst ja auch immer, also ich fände es vermessen, wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir gucken nicht auf den Gegner. Und weil so gut sehe ich uns noch nicht. Also der Punkt ist, wir müssen ja schon irgendwie gucken, was ist jetzt die Situation, gegen wen spielen wir. Weil wir haben es im Umkehrschluss gegen Gladbach gesehen, Gegner stellt sich hinten rein, wartet eben genau nur auf die Fehler, wir machen immer Fehler und verteidigt dann noch brutal. Das heißt, sobald du irgendwie 1-0 hinten bist, wird es schwierig, da irgendwie was zu machen. Und von daher würde ich schon sagen, du musst ja dich selber nicht hinten reinstellen und irgendwie in einem Querpass-Festival die Bälle hin und her spielen, aber schon eher mal sagen, Piano, die Null muss erstmal stehen und einfach mal warten, weil der Druck ja erstmal bei Stuttgart ist. Das heißt, die müssen irgendwann losrennen und das würde ich einfach abwarten. Dann kannst du ja immer noch sagen, okay, wenn du dann die Ballgewinne hast in dem, Achtung, Anführungszeichen, Umschaltspiel, rasant nach vorne spielen und dann einfach deine Chancen nutzen.
Du musst halt immer mal wieder pieksen. Also du musst halt immer mal wieder versuchen, irgendwie vorne reinzukommen, die mal wieder mal ärgern, bis sie halt dann mal wirklich Gas geben und dann halt den Konter richtig spielen.
Ja.
So in die Richtung.
Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr enges Spiel, ne? Weil du musst ja auch sagen, wenn wir sagen, das typische Stuttgarter Spiel momentan ist, gibt die Saison gar kein typisches Stuttgarter Spiel her, weil... Ich weiß nicht, also für mich, ich habe den VfB relativ oft die Saison verfolgt, ich muss sagen, da ist stimmt noch vieles nicht, wobei ich zum Beispiel sagen muss, wer für mich eigentlich immer wieder beeindruckende Leistungen zeigt, was ich nicht erwartet hätte, weil ich ihn nie als den ersten Torhüter gesehen hätte, ist für mich Ulreich, der eigentlich auch jetzt gegen HSV wieder richtig die 3 Punkte festgehalten hat, auch wenn er so ein typischer Nikolov-Tor, das ist gar nicht böse gemeint, oh Gott, jetzt löse ich hier die Welle der Entrüstung aus, wenn er die typische Nikolov-Aktion macht und den Ball nach vorne abprallen lässt, ja, das ist dann auch immer so ein Schreckmoment, aber der ist auch wie Nikolov, um jetzt wieder positiv ihn hervorzuheben, eine Katze auf der Linie, ja, also Ulreich hat für mich auch viel am Stuttgarter Sieg jetzt gegen den HSV dazu beigetragen. Man darf auch nicht vergessen, jetzt langsam kommt die Mannschaft wieder, findet sich. Tusky war jetzt wieder im Spiel. Tusky immer ein Spieler, der auch bei der Nationalmannschaft war, ist jetzt eine Weile ausgefallen, hat gegen HSV ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann haben die jemanden, der wurde lang von den Fans gefordert, war in der U23, der junge Österreicher, Holzhauser heißt der. Der macht jetzt auch ein ums andere gutes Spiel. Und da ist es halt auch so eine Situation, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu leichtfertig agieren, wobei ich nicht denke, dass eine Eintracht sich da überhaupt erlauben kann, zu leicht den Gegner zu nehmen. Ich denke, das wird nicht passieren, aber du hast, wie ihr schon richtig gesagt habt, es wird schwierig zu sehen sein, ob wir überhaupt eine Lücke finden werden, wo wir dann reinstechen können und das 1-0 machen können. So sehe ich das.
Ja.
Totenstille. Naja, ich meine, wenn ihr jetzt nichts sagt, dann sage ich nochmal was. Und zwar, ja, ich meine, was uns vielleicht immer ein bisschen fehlt, was die aber ganz klar haben, ist ein Stürmer, der die Dinger momentan eigentlich macht. Natürlich hat Ibisevic auch schon mal ein bisschen eine Downphase gehabt, aber Ibisevic ist ein Tor.
Der kriegt am Sonntag nach 10 Minuten wieder eine rote Karte und dann ist das Thema auch wieder durch.
Dann so können wir es gerne machen. Ich sag da ja überhaupt gar nichts dagegen. Klingt gut. Aber Ibisevic, auch in Hanek ist ein Spieler. Das sind auch Spieler, wenn die mal ihr volles Potenzial abrufen, können die durchaus gefährlich sein. Also heißt der VfB ist für mich ein sehr unangenehmer Gegner. Aber ich hoffe, dass wir mit unserer Leichtigkeit, spielerischen Leichtigkeit auch gegen den VfB aus Stuttgart einigermaßen gut bestehen kann.
Ja, hoffen wir, glaube ich, alle. Was tippt er denn?
Ja, schwierig. Also ich tippe jetzt die letzten Wochen immer irgendwie auf ein Unentschieden, weil ich irgendwie schon aus der Angst heraus tippe, es reißt ab. Aber tut's nicht. Von daher sollte der Tipp eigentlich gewagt nach vorne sein. Zu null spielen wir nie. Deswegen kriegen wir mindestens einen rein. Wir schießen aber trotzdem immer mehr, wie wir kriegen. Deswegen tippe ich mal auf ein
3-2. Okay, Marvin?
Bei mir wird's auch, ich kann den Trend von der Alex verstehen. Bleib aber beim Unentschieden. Ich glaube, dass wir gegen VfB nicht mehr als ein Unentschieden rausholen. Denke aber, dass auf beiden Seiten ein Tor fallen wird. Vielleicht machen wir sogar als Erste. Aber ich glaube irgendwie, vielleicht so ein bisschen unglückliches Unentschieden wird es diesmal geben. Aber ein Punkt ist immer noch gut in Stuttgart. Damit könnten wir leben. Und wenn wir damit nach Hause fahren und dann 3 gegen Fürth holen, sage ich auch nichts. Also 1-1.
Jesus?
Ich sehe es ähnlich wie Alex und tippe aber auf ein 2-1.
Ich sag, das ist das erste Spiel, wo es funktioniert mit der Null hinten.
Oh.
Das zweite.
Ja, gut. Zweite. Und ich glaube, dass wir auch durchaus in der Lage sind, ein paar Tore zu schießen. Ich sag 2-0 für uns.
Boah, wäre ja mal ein geiles Ding. Boah.
Das wär's. Also
wenn das eintritt, dann geht die erste Runde in Düsseldorf auf mich.
Ja, will ich aber auch hoffen.
Das sei hiermit notiert.
Ja, nee, also ich meine, wir haben jetzt 19 Punkte, das ist schon eine feine Angelegenheit, ne? Also nach 8
Beschweren
Spieltagen
können wir uns nicht.
Auf keinen Fall. Schon eine richtig, richtig gute Nummer momentan. Ich hoffe halt, ja, auf jeden Fall. Ich meine, 19 Punkte, das ist schon gut, je nachdem, wie viel wir gegen Stuttgart holen. Aber wir haben halt auch noch genügend Partien, da werden wir ja die nächsten Wochen noch drauf zukommen, wo wir eigentlich zu Hause, was halt für mich auch wichtig ist, das vergesse ich immer wieder zu sagen, dass wir diesen Heimnimbus auch wahren, dass wir zu Hause wirklich auch keine Punkte großartig abgeben. Das ist für mich immens wichtig. Das ist auch wichtig für die Spieler, damit ihr wisst, die kommen nach Hause. Das hatten wir lange Zeit nicht, wo wir zu Hause eher sehr verkrampft agiert haben, wo es fast schwieriger war, zu Hause als auswärts zu spielen. Momentan merkt man das alles nicht. Momentan funktioniert es zu Hause. Das ist ganz wichtig, selbst wenn wir jetzt gegen Stuttgart vielleicht nicht so gut spielen, dass die Spieler wieder heimkommen und wissen, gegen Fürth, was ja dann das übernächste Spiel ist, da wird es auch schwierig, aber da können wir wieder in 3 holen. Wir spielen zu Hause. Die sollen uns erstmal zu Hause in unserer Burg schlagen. Das ist für mich eine emotionale Sache, die ich momentan auch sehr positiv finde. Aber gut. Ich hoffe halt, dass je nachdem, welcher Stürmer bei uns spielt, er sich dann auch dementsprechend durchsetzen kann. Das ist ja für mich weiterhin noch der Schwachpunkt unserer Elf. Aber momentan straft mich ja selbst ein Matt Moore mit Lügen.
Ja, was würdet ihr denn tippen, sturmmäßig? Also ich würde ja jetzt erstmal davon ausgehen, dass ein Matt Moore wieder die Chance bekommt von Anfang an.
Glaube ich nicht. Wenn der Ocean fit ist, wird der spielen.
Denke ich auch.
Ich sehe es ähnlich, ja. Ich glaube auch, dass Ocean spielt, ja. Allein, weil er ja auch so ein bisschen, er war ja auch so ein bisschen der Wunschstürmer von Fee. Ich glaube nicht, dass er ihn jetzt rausstellt. Wobei, natürlich musst du halt auch sagen, Matt Moore macht sich dann vielleicht schon fast unverzichtbar, wenn er reingestellt wird, schießt ein Tor. Ich meine, natürlich war das Tor jetzt nicht das Außergewöhnlichste, aber Ocean hat jetzt auch noch kein außergewöhnliches Tor gemacht, hat auch nur eins gemacht. Ich weiß nicht.
Sagen, also da stehen meiner Meinung nach für einen Stürmer zu wenig Tore auf der Liste.
Richtig.
Also ich würde ihn jetzt auf jeden Fall nochmal 2-3 Wochen spielen lassen und also der muss nochmal zünden. Der macht keine schlechten Spiele, da gibt's nichts zu kritisieren, aber er ist Stürmer und er braucht Tore auf seiner Liste. Da kann er 100-mal den Ball halten und verteidigen und Spieler auf sich ziehen und Leute im Strafraum davon ablenken, andere anzugreifen. Alles toll, aber Ding in Tor.
Richtig, ja, das ist es halt.
Vielleicht sollte man ihm das nochmal so auf den Zettel schreiben, Ding in Tor.
Ja. Naja. Wie gesagt, ich habe
gleich mal twittern.
Ich habe mir die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass vielleicht selbst jemand wie der Dosht Kumar, ja, der heißt Dosht, ja, ihr könnt es alle so.
Sehr gut ausgesprochen.
Ja, der Dosht Kumar.
Passt hervorragend.
Zum Training zu gehen.
Nämlich nehmen wir mal einen Appleboy mit, wenn er Dosht hat, dann kann er einen trinken. Also, dass der Junge vielleicht nochmal sich ein bisschen mehr in die Mannschaft spielt. Ja, der Dosht halt.
Ach so.
Ja.
Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen, ich war mir gerade nicht sicher, wen du meinst.
Aber jetzt weißt du.
Nee, wen?
Dosht. Ja, so, weil, okay. Ich meine, der Skip ist ja nicht mehr da. Also insofern, ja. Naja, gut. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde mich freuen, wenn der mal ein bisschen noch mal ranrückt, weil den haben wir halt auch auf der Gehaltsliste, ne?
Absolut.
Ja. Und so wirklich gezeigt, was er kann, hat er bisher noch nicht. Vielleicht hat er da ja noch seine ein oder andere Chance.
Genau. Nun gut.
Ja.
Aber sonst.
Was wir dann noch auf diesem Zettel haben, ist ein Papier. Und zwar ein Papier, was da heute von dem DFL kam. Ich habe es mir noch nicht wirklich durchlesen können, beziehungsweise das Papier an sich habe ich noch gar nicht gefunden. Es gibt aber eine Stellungnahme der Eintracht, die auch mehrere Seiten lang ist.
Also das Papier von der DFL ist ja jetzt schon ein paar Tage wohl bei der Eintracht. Okay. Die haben sich ja in den letzten Tagen mit Fans zusammengesetzt, beziehungsweise mit, ich glaube, der Nordwestkurvenrat war mit einbezogen, Fanbetreuung und so weiter. Der ein oder andere EFC wurde zu dem Thema mit ins Boot genommen. Also die haben tatsächlich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, die Basis befragt, was die auch davon halten, und haben daraufhin dann ein 12-seitiges Papier an die DFL geschickt, wie sie sich das Thema vorstellen und was sie von diesem Papier, ich glaube, das heißt Stadion, sicheres
Stadion sowas,
oder so,
ja.
Was sie davon halten.
Okay. Ja. Hat sich einer von euch diese Stellungnahme mal durchgelesen, was da so drin steht?
Ja, also ich habe mir das in Teilen schon mal durchgelesen und muss halt sagen, dass ich es grundsätzlich relativ positiv finde, weil die Eintracht durchaus differenziert an die Sache herangeht. Und naja, es ging halt, was für mich halt so ein markanter Punkt war halt, dass natürlich die letzten Ereignisse nicht wirklich erfreulich waren, gerade auch in der letzten Saison. Wir erinnern uns alle auch an das Spiel gegen Kaiserslautern, DFB-Pokalspiel, was ja irgendwie einen sehr faden Beigeschmack hatte, nicht nur weil wir verloren haben, sondern weil es auch diverse Ausschreitungen gab. Dass aber gleichzeitig auch die Eintracht gesagt hat, wie das teilweise auch in den Medien rüberkam, so bürgerkriegsähnliche Zustände, war halt auch drastisch übertrieben und hilft halt auch nicht zur Konfliktbeilegung. Und das ist halt auch ein Punkt, das finde ich in einem gewissen Maße schon positiv, dass man halt auch hier mit einer Stimme spricht, auch weil auch Fans betroffen sind, die halt Choreos machen, wie wir jetzt zum Beispiel am letzten Samstag gesehen haben, die in friedlicher Absicht eigentlich nur die Eintracht unterstützen und dann alle in einen Topf geworfen werden. Anderer Punkt ist zum Beispiel der, dass halt auch gesagt wird, dass es nicht sein kann, dass gerade die Haftungsfrage, dass andere Fans für gewalttätige Fans oder andere Fans haften, die halt einen gewissen Schaden verursachen. Das kann halt auch nicht sein, dass die Sippenhaft, ich sag mal Thema Sippenhaft, was ja wieder über die Maße gebraucht wird, so ein Stichwort. Das ist halt auch so ein Punkt. Das kann halt auch nicht sein, dass jemand, so ein friedlicher Fan wie die Alex, die nur ihr Bierchen trinkt oben im Oberrang, dann für den gewalttätigen Karl-Heinz haften muss, falls der irgendwie Mist baut und es dann irgendwie auf ihre Kartenpreise auch wieder draufschlägt. Das kann halt alles nicht sein, ne?
Ja, also das Papier von der Eintracht ist halt, also ich finde es sehr gut. Ich finde es auch gut, dass wir zu den Vereinen gehören, die kritisch dazu Stellung bezogen haben. Also es gibt natürlich auch der ein oder anderen Verein, der das Ganze bis ins Detail unterstützt, wie zum Beispiel der FC Bayern oder auch Borussia Dortmund, die halt 100% dahinter stehen. In der Forderung oder im geplanten Umfang, was im Moment DFB und DFL planen, als Stadionssicherheitsmaßnahmen mit einzubringen, sind zum Beispiel auch so Sachen, dass die Polizei Container rund ums Stadion aufbauen kann, wo Fans durchsucht werden. So Aktionen haben wir miterlebt in Leverkusen. Bei Bayer, das ist total nach hinten losgegangen. Und jetzt aber auch klar zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir verstehen, dass Fans untersucht werden müssen, aber es gibt auch irgendwo eine Grenze. Wir gehen nach wie vor zu einem Fußballspiel und wir gehen in den Hoheitsbereich von Eintracht Frankfurt. Aber deswegen muss ich mich nicht auf die Unterhose ausziehen. Und das sind halt alles so Punkte, wo die Eintracht halt Stellung zu bezieht. Und also der Hauptkritikpunkt ist, wie kann ich über Sicherheit im Stadion sprechen und wie kann ich darüber sprechen, wie sich Fans im Stadion zu benehmen haben, wenn ich nicht ein einziges Mal eine Fangruppe irgendwo mit ranziehe.
Genau, das ist der ganz große Punkt. Vollkommen richtig.
Genau, und das ist jetzt ein Papier, das soll am 12. Dezember, glaube ich, soll das verabschiedet werden. Also da werden alle 36 Profimannschaften im Prinzip zur Abstimmung, glaube ich, mit rangezogen. Und dann soll das Thema da, so wie es gerade ausgearbeitet ist, verabschiedet werden. Und das ist ja der Grund, warum jetzt der ein oder andere Verein, unter anderem auch die Eintracht, nochmal eine Stellungnahme dazu geschickt hat, wo sie sagen, das kann nicht sein, dass ihr im stillen Kämmerlein unter Druck der Politik und unter Zuhilfenahme von irgendwelchen Wissenschaftlern am Schreibtisch irgendwas ausarbeitet, ohne auch nur einmal Rücksprache mit der Basis zu halten. Und das finde ich eine coole Aktion. Die Stellungnahme umfasst zwar 12 Seiten, ist aber relativ schnell gelesen, also sollte man sich mal durchlesen. Und ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sich ein bisschen für engagieren kann, weil da geht es jetzt tatsächlich darum, was ja aus unserem unser aller Erlebnis Fußball wird.
Auch genau, auch die Fankultur. Man darf ja nicht vergessen, was auch verabschiedet werden soll, ist eine ganz klar drastische Reduzierung der Auswärtsspielkarten, die für Fans verfügbar sein sollen. Was ist das denn für eine Kacke? Ich meine, guck mal, das gehört doch auch dazu uns dazu. Wir haben jetzt, ich meine, wir vom Podcast können wir offen sagen, wir haben einen Trip nach Düsseldorf geplant, wenn die Eintracht gegen Düsseldorf spielt, da wollen wir mal hin. Und so Sachen werden einem dann, da werden unnötig Steine in den Weg gelegt und keiner von uns hat jemals das Interesse daran, irgendwie eine Pyrotechnik zu zünden, ja? Pyrotechnik, die dann wahrscheinlich abläuft, ist, wenn ich einen Schnaps trinke und da irgendeiner irgendwas anzündet auf meinem Schnapsglas. Aber das ist ja wieder was anderes. Ja? Ich will nur mal
oder sagen, wenn die blonde Fackel dich morgens wachrüttelt.
Hey.
Oh.
Kein Kommentar jetzt in dieser Hinsicht. Ja? Aber das kann es halt auch nicht sein. Und ich sag euch eins, so ganz klares Abnicken von den möchtegern-lustigen Vereinen wie im BVB, das habe ich jetzt schon festgestellt. Da wird es intern noch ganz große Probleme geben. Der BVB war ja einer der Vereine, die das halt komplett anscheinend unterschreiben und sich da nicht großartig gegen wehren, im Gegenzug zur Eintracht. Da bin ich ehrlich gesagt vollkommen stolz, dass die Eintracht eine differenzierte Position einnimmt. Ja, weil ich bin mir sicher und wartet ab, der BVB ist auch nur ein schwelender Herd momentan, Welle des Erfolgs, läuft alles einigermaßen, aber was mal passiert, wenn es nicht mehr so läuft, meine Güte, das hat natürlich jetzt viel Positives bewegt, die zwei Meisterschaften und so weiter und so fort und der Klopp und was weiß ich alles und so weiter, aber da schwelt auch viel im Hintergrund und nur auf der Welle des Erfolgs können die nicht alles absegnen, was der DFB für gut befindet. Da gibt es eine kontroverse Szene in der nächsten Zeit, den wir uns zum Glück nicht stellen müssen.
Ja, also die Reaktion der unterschiedlichen Clubs ist halt wirklich interessant zu beobachten. Also selbst Traditionsvereine wie Wolfsburg äußern sich kritisch zu diesen Schreiben. Und ich finde es auch einwandfrei, was die Eintracht macht. Auch das Vorgehen, was die Eintracht in den letzten Jahren immer wieder durch die Ruhe in Person Bruchhagen an den Tag gelegt hat. Nämlich immer wieder darauf hinzuweisen, wir brauchen den Dialog mit den Fans. Wir können nicht in die Sippenhaft gehen und es macht keinen Sinn, einfach alle auszusperren, sondern wir müssen die Täter identifizieren und gezielt gegen die zwischen 50 bis 200 Personen vorgehen und da versuchen, Maßnahmen einzuleiten. Aber es bringt nichts, einfach Stadionverbote noch leichter verhängen zu können. Es bringt auch nichts, die Stadionverbote auszuweiten. Es bringt nichts, die Eintrittspreise für Stehplatzkarten zu erhöhen, um so die Schäden zu refinanzieren. Alles Bullshit. Und sich dagegen jetzt halt auch öffentlich nochmal zu bekennen und zu sagen, nee Leute, falscher Weg. Und ich finde es halt auch gut, dass der Bruchhagen unter anderem auch aktiv in der DFL mit dabei ist und wir dadurch ein Sprachorgan auch da rein haben. Ja. Und ich glaube, dass wir einer der Vereine sind, die da auch was bewegen können. Und was halt auch ganz klar in dem Schreiben der Eintracht noch drin ist, dass sie sagen, wir sind uns unserer Rolle bewusst. Wir wissen, dass wir in der letzten Zeit oder in den vergangenen Jahren immer wieder negativ aufgefallen sind. Und wir neigen dazu, mit unserer Fankultur in beide Extreme abzudriften, nämlich das extrem Positive mit einfach obergeilen Choreos und Stimmungen, wie sie in keinem anderen Stadion zu finden sind, aber auch immer wieder mit krassen Negativbeispielen, wie zum Beispiel letztes Jahr DFB-Pokal gegen Kaiserslautern, was da vom Stadion abgegangen ist und so weiter. Und dadurch halt auch eine Verantwortung sehen, sich bei so Themen auch extrem zu engagieren.
Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie es weitergeht, aber können wir festhalten, positives Verhalten der Eintracht in der Hinsicht, da haben wir uns nichts vorzuwerfen.
Genau, wir können in jeglicher Beziehung stolz auf unseren Verein sein.
Das ist doch mal geil zu hören, oder?
Und ich finde auch, das ist ein extrem gutes Schlusswort an dieser Stelle. Wir sind dann auch an diesem Sonntag wieder extrem stolz auf unseren Verein bei dem Spiel gegen Stuttgart. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es zu null für uns ausgeht. Mal sehen, wer recht behält.
Dein Wort in Gottes Ohr, mein Lieber.
Wir wünschen bis dahin Wir wünschen bis dahin eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Wir müssen ja leider, wie gesagt, bis Sonntag warten, aber ich denke, die Eintracht wird uns alle am Sonntag bis mit dem Warten entlohnen. Bis dahin, macht's gut.